D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Heute werden wir super reich und das Gute, wir sagen euch, wie es geht. Erstmal schön weg mit dem ollen Bausparvertrag. Der bringt nämlich überhaupt nichts mehr. Bundesgerichtshof hat heute eh beschlossen, nach 10 Jahren ist Schluss. Die Kassen können nach 10 Jahren dicker, fetter Zinsen den Bausparvertrag kündigen. Aber was braucht man, um richtig viel Geld auf der hohen Kante zu haben? Um superreich zu werden, also 10 Millionen plus. Wir haben heute einen Experten, der selber superreich ist und der mit den Superreichen in Deutschland gesprochen hat. Betriebsspionage sozusagen, die Ergebnisse hier und heute. Und dieser Experte ist nicht, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, Sebastian Rams.
Schönen guten Abend.
Er ist auch mit dabei. Du erklärst uns heute, warum Kopfschmerztabletten Kopfschmerzen machen.
Ja, so ist es. Es klingt paradox, ist aber wirklich so. Aber nicht nur das. Es ist sogar so, wenn du Paracetamol oder irgendwas anderes Aspirin nimmst und willst dann was verkaufen, machst du, glaube ich, ein schlechtes Geschäft.
Also Auto weg, niemals vorher eine Aspirin
einschmeißen. Das falsch.
Ja. Okay. Ja, das gucken wir uns heute alles an. Das gibt's heute für euren Kopf. Mein Name ist Thilo Jahn. Schönen guten Abend.
D-Radio Wissen.
Kind, wenn du groß bist, dann bekommst du Geld hier, bitteschön, ist dein Bausparvertrag. Klingt ganz schön spießig, ja. Hat sich aber bisher ausgezahlt, ne? Weil Zinsen so um die 3% oder bei manchen Verträgen auch höher. Der Bundesgerichtshof, der hat heute entschieden, Bausparkassen dürfen diese Bausparverträge nach 10 Jahren jetzt kündigen, auflösen. Machen sie ohnehin schon. Jörg Marksteiner, Journalist und Wirtschaftsexperte. Was heißt es jetzt für die Bausparer mit einem guten Altvertrag?
Das heißt, die müssen jetzt heute mal ganz, ganz tapfer sein, denn seit heute ist klar, sie verlieren eine richtig lukrative Geldanlage. Diese alten Bausparverträge, da gab es oft nicht nur 3, sondern manchmal auch 4 oder sogar fast 5% Guthabenzins. Ja, und da haben viele gesagt, okay, Bausparen heißt ja eigentlich, ich zahle erst ein, bis ungefähr die Hälfte im Topf ist, so 40-50%, und dann gibt es den Rest als Darlehen. Aber das Darlehen wollten sie gar nicht, sondern sie haben weiter eingezahlt und dann eben diese wirklich guten hohen Zinsen kassiert. Woanders gibt es ja eigentlich nur noch Mini-Zinsen. Zum Teil haben diese Banken auch genau damit geworben, haben gesagt, Mensch, Bausparverträge, super Sache, ist auch als Geldanlage attraktiv, auch wenn du gar nicht bauen willst. Aber seit heute ist eben klar, spätestens 10 Jahre, nachdem mir zum ersten Mal ein Darlehen angeboten wurde, dürfen die Bausparkassen diese für mich tollen Verträge kündigen.
Ist diese finanzielle Last, die die Bausparkassen da haben mit dieser hohen Verzinsung, denn waren so wirklich wahnsinnig groß, dass sie jetzt sagen, okay, die Kunden wollen wir loswerden?
Die wollen sie unbedingt loswerden, denn die kosten richtig Geld. Denn 3, 4 oder 5% und das bei hunderttausenden Verträgen, das müssen die ja auch erstmal erwirtschaften. Früher war das nicht so schwierig, denn die haben ja auch Kredite vergeben. Aber die können inzwischen eben auch keine Kredite in der Höhe mehr vergeben. Das heißt, es fällt richtig schwer, das Geld zu erwirtschaften. Und in der Verhandlung heute, da sagte ein Anwalt der Bausparkassen, im Moment insgesamt mit allen 30 Millionen Bausparverträgen, die wir haben, da machen wir sogar richtig hohe Verluste.
So viele Bausparverträge gibt es aktuell noch in Deutschland?
Wir sind ein Volk der Bausparer. Also das scheint ja wohl so zu sein, dass etliche dann auch mehrere abgeschlossen haben.
Und die sind natürlich jetzt alle vom Urteil betroffen? Oder würdest du sagen, was ist der Großteil, den dieses Urteil betrifft?
Also im Grunde betrifft es natürlich nur die, die wirklich noch gute, hohe Zinsen haben. Aber das kann ja auch zum Teil, sagen wir mal, ererbte Bausparverträge sein von der Oma oder die hat man mal geschenkt bekommen, als man jung war, nie so richtig beachtet. Also wer so einen Vertrag noch hat, kann man nur sagen, nicht anrühren, hüten wie ein Augapfel. Ja, der ist richtig viel wert. Das ist eine richtig tolle Geldanlage.
Was kann man denn da genau tun, also ganz praktisch tun, damit man noch möglichst lange diese hohen Zinsen nutzen kann und nicht irgendwie die Kündigung reinflattert?
Ja, vor allen Dingen mal ganz, ganz cool bleiben, wenn Post von der Bausparkasse kommt. Denn das, sagen Verbraucherschützer, gibt's immer wieder, schon vor der offiziellen Kündigung. Da kommen dann mal Briefe und da steht dann drin, Mensch, haben sich schon mal überlegt, was sie mit dem Geld alles machen könnten, welche Wünsche sie sich erfüllen könnten. Oder da heißt es, sie haben ja hier einen Bausparvertrag, wir haben aber noch eine viel tollere Geldanlage. Wenn man aber darauf einsteigen würde, hieße das, man gibt eben seine schönen hochverzinsten Verträge auf. Also in diesem Fall Papier nehmen, durchlesen, wegschmeißen. Anderer Fall, auch da sehr vorsichtig sein, das habe ich selbst erlebt. Wenn so ein Vertrag dann mal zuteilungsreif wird, wie das im Bankendeutsch heißt, also wenn mir ein Darlehen angeboten wird, da steht dann schon mal drin, Also bitte entweder jetzt Darlehen abrufen oder sagen, wie wir das Geld neu anlegen sollen oder wohin sollen wir es überweisen. Mhm. Und die Variante, bitte gar nichts machen, einfach weiterlaufen lassen, die wurde da gar nicht so direkt erwähnt. Also da muss man wirklich ganz genau lesen, sich nicht ins Boxhorn jagen lassen und möglichst lange eben von diesen Zinsen profitieren.
Wenn da steht zuteilungsreif, also dann kommt man auch an das Geld ran oder gibt es dann nochmal Gebühren für das Geld, wenn es irgendwie überwiesen wird aufs Girokonto?
Also zum Thema Gebühren, da gab es schon einige Urteile, die waren deutlich kundenfreundlicher. Da haben Kunden nicht so viel zu befürchten. Aber zuteilungsreif heißt ja eigentlich, ich habe meinen Teil erbracht und jetzt ist eben die Bank dran. Jetzt könnte die mir ein Darlehen geben. Aber bei diesen alten Verträgen ist der Darlehenszins, also der Kreditzins, in der Regel so hoch, das lohnt sich überhaupt nicht. Da gibt es selbst, wer bauen möchte, im Moment auf den auf dem Bankenmarkt ganz normale Baudarlehen, die in der Regel wahrscheinlich sehr viel günstiger sind.
Einschätzung von dir, Bausparverträge, wird sowas in 10 Jahren ab heute noch geben?
Also diese klassische Form, wie wir sie in der Vergangenheit kannten und die jetzt auch Streitpunkt vor Gericht waren, die gibt es ja so in der Form schon gar nicht mehr. Die müssen sich massiv verändern, damit die für die Kunden überhaupt noch attraktiv bleiben.
Der Bundesgerichtshof hat entschieden, Bausparkassen dürfen Bausparverträge nach 10 Jahren auflösen. Bis Ende 2016, da haben die Kassen rund 260.000 Bausparverträge gekündigt und es werden vermutlich jetzt noch mehr werden. Informationen waren das von Jörg Marksteiner, mit dem ich bereits vor der Sendung gesprochen habe.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Legendenstatus, also sowas, sowas ganz Großes, dass Leute noch jahrelang über einen reden. Ist eigentlich was Erstrebenswertes für den einen oder anderen, der möchte es gerne haben, aber wie bekommt man diesen Status? So die große Frage. Ein Student aus Villingen-Schwenningen in Baden-Württemberg, der hat nur eine Nacht gebraucht und jetzt hat er einen Legendenstatus und Sebastian weiß auch noch, wie er den bekommen hat.
Tja, man nehme Alkohol. Alkohol, eine Dusche ohne Rand und Wasser en masse, das pausenlos aus dem Duschkopf strömt, das sind die Zutaten für ein Studentenleben, dem auf ewig der Legendenstatus anheften wird. Der Student, um den es geht, hat wohl sehr, sehr ordentlich einen gepichelt, sich dann nackt in seine Dusche im Neckartower von Villingen-Schwenningen gesetzt, die Dusche angestellt und dann ein ausgiebiges Nickerchen gemacht. Das Problem bei der Nummer, er saß mit seinem Hintern wohl auf dem Abfluss.
Und dadurch, dass diese Dusche keinen Rand hat, ist dann das Wasser, schön wie man es aus dem Film kennt, durchs Haus gesickert, durch die Decke?
Oder? Ganz genau so. Ich dachte ja auch, das ist so ein Filmmythos, gern genommene Szene, Badewanne oder wie in dem Fall, die Dusche läuft über, dann säuft direkt das ganze Haus ab. In diesem Fall echt passiert, der Student wohnt im 4. Stock und das Wasser drang erst in das Stockwerk und die Wohnung darunter ein, löst die Brandmeldeanlage aus. Warum immer auch die? Vielleicht ist die Elektronik da empfindlich und hat dann Alarm geschlagen, weiß ich nicht. Und lief dann runter das Wasser bis in den 1. Stock. Die betroffenen Wohnungen wurden von der Feuerwehr mit Wassersaugern grob trockengelegt. Krasse Wasserflecken an Decken und Böden sind natürlich erstmal geblieben. Spannende Frage jetzt natürlich, hat die neue Studentenlegende eine Haftpflichtversicherung oder nicht?
Ist halt die Frage, ob man diesen Legendenstatus dann irgendwie auch haben will.
Haben will, ja.
Markus Kafka von MTV News früher hätte gesagt, ein Riesentrottel, aber zu Recht eine Legende. Dieser Student aus Villingen-Schwenningen.
Glückwunsch.
Ja, Glückwunsch.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wir reden über Superreiche. Wenn ihr früher im Sportverein wart und dort auch besonders gut und ehrgeizig vielleicht mal so einen Kreismeistertitel gewonnen habt oder sowas, dann stehen die Chancen nicht schlecht, dass ihr mal superreich werdet. Millionen auf dem Konto und so. Erfolgreich im Sportverein und später superreich. Diesen Zusammenhang stellt nämlich Rainer Zittelmann her. Rainer Zittelmann ist Buchautor und selbst Millionär. Und er hat die Millionäre in Deutschland befragt und analysiert. Und vor allem die, die nicht geerbt haben von ihren Eltern oder so, sondern die, die die Millionen selbst erwirtschaftet haben. Und seine Erkenntnisse, seine Ergebnisse hat er in eine Doktorarbeit gepackt. Die nennt sich Psychologie der Superreichen. Über seine Erkenntnisse habe ich heute mit ihm gesprochen. Ich wollte von ihm wissen, was ihn denn besonders überrascht hat.
Also es war schon überraschend, dass man in der Jugend tatsächlich viele Dinge sieht, die anders waren als bei anderen. Also zum Beispiel, wo ich studiert habe, da habe ich es so gekannt, diejenigen, die neben dem Studium gearbeitet haben, der eine ist Taxi gefahren, der andere, der hatte irgendwo gekellnert, ja, der dritte hat vielleicht noch in der Fabrik gearbeitet. Das haben die alle nicht gemacht, sondern die waren tatsächlich schon sehr früh, oft schon während der Schulzeit oder der Studienzeit, irgendwie unternehmerisch tätig oder im Verkauf tätig, haben also schon oft mit 15, 16, 17 angefangen, irgendwelche Dinge zu verkaufen. Und wenn sie das nicht getan haben, Sie haben das, glaube ich, schon auch erwähnt, dann waren sie Leistungssportler, die also sehr leistungsbewusst schon waren, sodass man schon in der Kindheit und Jugend durchaus Entwicklungslinien erkennen konnte. Mhm. Das war ein interessantes Ergebnis. Mhm.
Weil man sagt, die sind besonders ehrgeizig gewesen, die haben irgendwie im Breiten- und Leistungssport schon auch irgendwie Herausforderungen gesucht und waren da schon mal top?
Ja, ja. Und haben dann aber irgendwann erkannt, dass sie da nicht ganz an die Spitze kommen konnten. Also einer, der war zum Beispiel nicht im Leistungssport, aber der war ein sehr, sehr guter Geiger. Aber der hat dann gesagt, irgendwann habe ich erkannt, dass ich nicht der beste Geiger der Welt werden kann. Dann habe ich die Geige an die Nagel gehängt und habe was anderes gemacht. Mhm. Ja. Und im Sport war es dann auch so, dann sind manche auch aus Verletzungen oder so rausgefallen oder haben gesehen, sie konnten nicht ganz an die Spitze kommen und haben sich dann auf ein anderes Feld. Was noch überraschend war oder interessant war, dass sich alle eigentlich als sehr gute Verkäufer bezeichnet haben. Ja, viele Menschen verbinden ja mit dem Begriff Verkauf irgendwo auch was Negatives, da klingt was Negatives mit. Das war für diese Menschen gar nicht so. Die haben sich mit dem großen Stolz als gute Verkäufer bezeichnet, wobei Verkauf jetzt gar nicht unbedingt heißt, nur ein Produkt zu verkaufen. Das kann heißen, eine Idee zu verkaufen, neue Mitarbeiter zu gewinnen, eine Baugenehmigung zu bekommen bei einem Amt, also andere Menschen für sich einzunehmen und zu überzeugen. Dieses Verkäuferische, das ist bei allen ein ganz wichtiger Punkt. Und was auch aufgefallen ist, dass ganz viele sind, die sagen, ich schwimme gegen den Strom. Also wenn alle nach rechts gehen, dann gehe ich nach links und habe damit mein Geld verdient.
Bleiben wir kurz bei der Psychologie dieser Superreichen, die Sie befragt haben. Was ist mit der Charaktereigenschaft knausrig? Sagt man ja auch oft, dass Menschen, die sehr, sehr viel Geld haben, bis auf das Beispiel vielleicht von Bill Gates, der sehr viel eben auch spendet, knausrig sind mit ihrem Geld. Konnten Sie das auch festmachen?
Also da gab es große Unterschiede. Ich habe die Leute gefragt, was sie mit Geld verbinden. Und dann gab es, ich habe da so eine Skala gemacht von 0 bis 10, was bedeutet ihr Geld? Da gab es ganz unterschiedliche Typen. Also ich habe so eine Frage zum Beispiel dabei gehabt, die hieß, dass man sich schöne Dinge leisten kann. Also ein schönes großes Auto, eine schöne Villa und was weiß ich oder teure Urlaubsreisen. Da gab es einige, für die war das sehr wichtig. Es gab aber auch eine ganze Reihe, die glaubhaft versichert haben, für sie sei das sehr unwichtig. Einer der Reichsten, mit dem ich gesprochen habe, der hat mir stolz erklärt, er hätte noch nie ein Hemd gekauft, das teurer ist als 30 Euro. Und außerdem sei er nur einmal im Leben in Urlaub gefahren. Also wenn Sie das mit knausrig verbinden, dann war das bestimmt einer. Aber es gab auch andere, bei denen es also wirklich ganz anders ist.
Jetzt gibt es in so einer Laufbahn von einem Multimillionär natürlich nicht nur oben, sondern auch mal vielleicht unten und einen Misserfolg oder einen Rückschlag oder eine Pleite. Wie gehen die Befragten damit um?
Also gut, dass Sie fragen, weil das war tatsächlich auch so ein Charakteristikum, wo es viele Gemeinsamkeiten gab. Das erste ist, wenn etwas Negatives passiert, dann machen Sie nicht andere für verantwortlich. Also nicht die Gesellschaft ist schuld, auch nicht der Mitbewerber ist schuld und auch nicht die Kollegen sind schuld und auch nicht die Mutter, die Sie vielleicht in der Kindheit falsch auf den Pott gesetzt hat, ist schuld, ja. Sondern sie sagen, ich bin selber schuld und übernehme selbst die Verantwortung. Das ist sicher ein Unterschied zu ganz vielen Menschen, aber dieses selbst die Verantwortung übernehmen, gibt den Menschen halt auch dann ein Machtgefühl. Das ist sicherlich ganz entscheidend. Und ein zweiter Punkt ist, dass also in diesen Krisen, und da haben Sie recht, die meisten haben ganz schwere Krisen, Rückschläge auch zu durchstehen gehabt. Einer hat sogar berichtet, dass er also in einigen Jahren 80 Millionen verloren hat. Die hat er inzwischen wieder gewonnen. Andere hatte mal 50 Millionen auf einen Schlag verloren. Und da haben die aber berichtet, dass sie viel ruhiger und gelassener geblieben sind, als man das erwarten sollte oder als das vielleicht bei vielen anderen Menschen der Fall ist, auch in solchen Ausnahmesituationen.
Also wir halten fest, ehrgeizig, gut verkaufen können, durch Niederlagen stärker werden, gegen den Strom schwimmen. Eigenschaften der Superreichen in Deutschland, die Rainer Zittelmann in seiner Doktorarbeit rausgefunden hat. Warum? Weil er mit den Superreichen in Deutschland gesprochen hat.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Hungersnot in Afrika. Das ist traurige Realität und wir hören vielleicht immer wieder mal von Hungersnot in Afrika in den Nachrichten und sind dann zunehmend ja nicht überrascht, was schlimm an sich ist, weil es natürlich schlimm ist. Die Vereinten Nationen warnen jetzt aktuell vor einer erneuten Hungersnot in Afrika, die vergleichbar sein könnte mit der 2011 am Horn von Afrika. Es geht um die Länder Nigeria, Südsudan, Somalia und den Jemen. Ich habe heute darüber mit unserem Korrespondenten für diese Länder gesprochen, mit Jürgen Striak, und wollte von ihm wissen, wie dramatisch die Lage denn in Südsudan und dem Jemen aktuell ist.
Ja, besonders dramatisch ist die Lage tatsächlich im Südsudan. Mehrere UN-Behörden haben ja bereits gestern Alarm geschlagen. Und in der Presseerklärung, die sie herausgegeben haben, heißt es, dass 100.000 Menschen im Südsudan akut vom Hungertoden bedroht sind. Und es ist ausdrücklich auch so formuliert, dass das Sterben bereits begonnen habe. Man befürchtet, dass bis Juli 2017 insgesamt 5,5 Millionen Südsudanesen von dieser Hungersnot betroffen sein könnten. Das wäre am Ende fast jeder zweite Südsudanese. 1 Million Kinder sollen unter Mangelernährung leiden. Und im Jemen sieht die Situation fast nicht viel besser aus. Also auch dort soll es 500.000 Kinder geben, die unter Hunger und akuter Mangelernährung leiden. 80% aller Jemeniten, und es sind 26 Millionen Menschen, die dort im Land leben, also 80% von ihnen sind auf internationale Hilfe angewiesen und 2 Millionen von ihnen drohen zu verhungern.
Das sind alarmierende Zahlen. Welche Ursachen, welche Gründe werden denn dafür ausgemacht?
Ja, in etlichen afrikanischen Ländern herrschen derzeit extreme Dürrephasen. Allerdings sind die Ursachen im Jemen und im Südsudan menschengemacht. In beiden Ländern herrschen Kriege. Im Südsudan, der ja ein durchaus sehr fruchtbares Land ist, bekämpfen sich seit 2013 der Präsident Salva Kiir und sein Rivale Riek Machar mit ihren Truppen und Milizen jeweils. Da Salva Kiir dem Stamm der Dinka angehört und Riek Machar zum Nur-Stamm gehört, ist aus diesem Machtkampf ein ethnischer Konflikt geworden, der inzwischen seit 2013 50.000 Menschenleben gefordert hat. Rund 3 Millionen Leute sollen dort auf der Flucht sein. Das wäre die aktuell größte Flüchtlingskrise Afrikas derzeit überhaupt. Auch im Jemen herrschen blutige Machtkämpfe zwischen den sogenannten Houthi-Rebellen und der international anerkannten Regierung von Mansour Hadi. Dieser Konflikt hat eine internationale Dimension angenommen, dadurch, dass Saudi-Arabien mit einer Militärallianz, der auch andere arabische Länder angehören, Luftangriffe gegen Ziele im Jemen fliegt. Also in beiden Ländern herrschen Kriege und diese Kriege sind die Hauptursachen für die Hungersnöte, die dort herrschen.
Welche Hilfe gibt es denn in diesen Ländern bisher und was ist mit sowas wie Hilfsgütern?
Ja, das läuft sehr schleppend. Zum einen gibt es immer wieder Finanzierungsschwierigkeiten. Wir kennen das von vielen Geberkonferenzen, wo im Nachhinein nur kleine Teile des zugesagten Geldes eintreffen. Ein besonderes Problem in den beiden Ländern Südsudan und Jemen ist eben, dass es dort blutige bewaffnete Konflikte sind, die herrschen, und die Hilfsorganisationen setzen sich großen Risiken aus. Also im Südsudan werden Blauhelmsoldaten, UN-Stützpunkte, Hilfskräfte angegriffen, Hilfskonvois werden überfallen und ausgeraubt. Ärzte ohne Grenzen beklagt, dass sie ihre Behelfskliniken immer wieder evakuieren müssen, weil sie geplündert werden. Und eben, wie ich vorhin schon sagte, auch im Jemen gibt es Bombardements und Angriffe. Da geraten Hilfsorganisationen an ihre Grenzen und Hilfsgüter können eben nicht dorthin gebracht werden, wo die Leute Not leiden.
Ist diese Lage denn für die Experten überraschend oder gibt es sowas wie Frühwarnsysteme, Ankündigungen, die so eine Not schon vorher gesehen haben? Und wenn ja, warum versagen sie dann vielleicht?
Ja, ich würde nicht unbedingt davon sprechen, dass diese Frühwarnsysteme versagen. Die entsprechenden Organisationen geben ja ständig Berichte raus. Es ist nur halt so, dass die Signale dieser Warnsysteme eben erst dann wahrgenommen werden, international, wenn die Lage sich dramatisch zuspitzt. Dann aber passiert es, wie wir es jetzt zum Beispiel im Südsudan erleben, dass auch die südsudanesische Regierung mehrere Provinzen zu Hungergebieten erklärt hat und zugesichert hat, dass Hilfsorganisationen freien Zugang bekommen. Sie selber will Lebensmitteltransporte dorthin transportieren und Preise für Nahrungsmittel senken. Also diese Alarmierung hat durchaus schon auch einen positiven Effekt.
Für mehr als 1 Million Jungen und Mädchen läuft die Zeit ab. So dramatisch formuliert das die UN-Kinderhilfsorganisation UNICEF. Sie hat einen Bericht vorgestellt. Betroffen von der Hungersnot sind vor allem die Länder Nigeria, Somalia, Südsudan und der Jemen. Informationen dazu waren das von unserem Korrespondenten Jürgen Striak.
Die Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Wir reden über Kopfschmerzen. Eine neue Studie gibt's von der Barmer Ersatzkasse, die zeigt, dass immer mehr Menschen in Deutschland zum Arzt gehen, weil sie ja ihre Kopfschmerzen einfach nicht mehr aushalten oder weil der Arbeitgeber eine Krankschreibung verlangt. Wie viele Menschen in Deutschland durch Kopfschmerzen leiden? Sebastian Rams hat sich diese Studie genauer angeschaut. Wie schlimm ist es?
Ja, nach den jetzt vorliegenden Zahlen ist es wohl Zeit, eine neue Volkskrankheit offiziell in Deutschland zu begrüßen, denn der Kopfschmerz hat sich rasant ausgebreitet. So ist der Anteil unter den 18- bis 27-Jährigen, die vom Arzt eine Kopfschmerzdiagnose erhalten haben, in den vergangenen 10 Jahren um fast die Hälfte angestiegen. Und über die Gesamtbevölkerung gesehen sind doppelt so viele Frauen wie Männer betroffen. Und die Bundeshauptstadt Berlin ist nach der Studie auch die deutsche Kopfschmerzhochburg.
Volkskrankheit, Kopfschmerzen. Klingt so ein bisschen wie eine Bild-Headline, muss man auch sagen. Geht es bei dieser Analyse um Kopfschmerzen oder auch um Migräne?
Sowohl als auch. Wie genau sich das aufschlüsselt, ist aber nicht klar, weil die Abrechnungsdaten der Ärzte oft nicht ganz genau differenzieren. Die sind aber die Grundlage der Studie. Deswegen liefern die Daten eher einen Gesamtüberblick über alle Kopfschmerztypen in Deutschland, die von Ärzten diagnostiziert wurden. Und die reichen von starken Spannungskopfschmerzen bis hin zur gefürchteten Migräne. Übrigens auch die beiden häufigsten Arten von Kopfschmerzen bei uns. Insgesamt haben im Jahr 2015 mehr als 7 Millionen Menschen in Deutschland unter Kopfschmerzen gelitten, die sie zum Arzt eben getrieben haben. Also beinahe jeder Zehnte. Mich hat natürlich interessiert, warum ausgerechnet junge Erwachsene betroffen sind. Deswegen habe ich Dr. Charlie Gaul von der Migräne- und Kopfschmerzklinik Königstein um seine Einschätzung gebeten.
Prinzipiell fängt die Migräne häufig im jungen Erwachsenenalter und im Jugendalter an. Das ist erstmal ganz normal. Dass man vermehrt zum Arzt geht, mit gelegentlich mal Kopfschmerzen, wäre man früher vielleicht gar nicht losgegangen. Das andere ist die Beeinträchtigung. Im Gegensatz zu vielleicht vor 20 Jahren können Sie heute nicht mehr am Arbeitsplatz einfach 2 Tage fehlen und sagen, ich habe Migräne, da entsteht dann ab einer gewissen Häufigkeit Druck von Seiten des Arbeitgebers.
Ja, und deswegen müssen die Leute zum Arzt und sich eben offiziell bestätigen lassen, dass sie schwerwiegende Kopfschmerzen haben und nicht nur ein kleines Wehwehchen. Migräne wird ja dann doch des Öfteren noch ein bisschen belächelt.
So abgetan, genau. Bei Kopfschmerzen kann ich jetzt natürlich mir eine Tablette reinpfeifen. Ja. Funktioniert eigentlich auch immer ganz gut und dann ist das Problem erstmal behoben. Aber es ist natürlich ein Medikament, so eine Tablette auch. Wie sehr sollte man auf den Konsum achten?
Ja, du solltest das auf jeden Fall streng im Blick haben, auch wenn es heutzutage ziemlich verführerisch ist, eine Paracetamol, was weiß ich, Ibuprofen oder Aspirin einzunehmen, haben wir ja schließlich alle in unserem Medikamentensortiment zu Hause. Viele nehmen die Mittel wahrscheinlich relativ freizügig, weil sie einfach so ohne Rezept in der Apotheke zu haben sind. Aber das sollte man echt lieber sein lassen, denn eigentlich regelt der Körper selbst das Schmerzempfinden. Aber wenn wir eine Tablette einwerfen, merkt sich der Körper das, regelt seine Schmerzgrenze runter und beim nächsten Mal ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wir noch eher eine Schmerzpille einnehmen und irgendwann geht dann halt nichts mehr ohne. Willkommen im Teufelskreis. Mhm. Und das sagt Dr. Charlie Gaul zu den Folgen von zu viel Schmerzmitteln.
Tatsächlich ist es so, dass wenn Sie mehr als 10-mal im Monat ein Migränemittel einnehmen, die Migräne Häufigkeit zunehmen können und dass wir uns in der Situation besser auf die vorbeugende Behandlung konzentrieren.
So, jetzt hat Herr Gaul aber auch gerade explizit Migräne-Schmerzmittel angesprochen. Gilt das denn auch für andere Schmerzmittel?
Ja, bei denen ist es ähnlich. Wer Paracetamol mehr als 10 bis 15 Mal im Monat einnimmt, bei dem erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, öfter unter Kopfschmerzen zu leiden, obwohl oder gerade, weil er Schmerztabletten eingenommen hat. Paradox aber wahr. Aber es wird noch skurriler. Psychologen von der Universität Kentucky, die haben untersucht, wie viel uns Dinge unter dem Einfluss von Paracetamol wert sind. Die haben 95 Studenten genommen und die mussten in dem Experiment einen Thermokaffeebecher verkaufen. Die eine Hälfte hat vorher 1 Gramm Paracetamol geschluckt und die andere Hälfte nix, also ein Placebo, da war kein Wirkstoff drin. Ja. Nach 30 Minuten, wenn das Paracetamol am stärksten wirkt, mussten die Studenten diesen Becher dann verkaufen. Und die ohne Paracetamol haben den Becher im Schnitt für $6,27 verkauft und die mit Paracetamol nur für $4,15, also circa einem Drittel weniger. Das heißt, auch der Schmerz, etwas zu verlieren, wird durch Schmerzmittel gehemmt.
Also, muss man festhalten, wenn man einen Kaffeebecher will, dann sollte man am Samstag, endlich Samstag in D-Radio Wissen einschalten und hören und dann mitmachen in unserer Wissensbundesliga und vorher keine Paracetamol-Tablette einschmeißen. Ja,
das lass
sein. Am besten, denn die Wirkung von Kopfschmerztabletten ist immens auf unseren Körper. Kopfschmerztabletten machen Kopfschmerzen und bei häufigem Konsum kann es eben auch unser Verhalten beeinflussen. Beeindruckend fand ich, jeder Zehnte in Deutschland leidet an heftigen Kopfschmerzen, ist deshalb oft beim Arzt, auch weil der Arbeitgeber es verlangt. Eine Krankschreibung zusammengerührt hat uns das alles für unser Hirn, Sebastian Rams.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Drücken, wedeln und freuen. so einfach, so funktioniert sofort Bildfotografie. Heute hat sie ihren 70. Geburtstag. Viele Freunde sind jetzt nicht mehr da. Das Papier geht auch so ein bisschen langsam aus. Aber immerhin wird nicht auf dem Friedhof für überholte Erfindungen gefeiert, sondern ganz normal in unserer Timeline. Warum es mit der Sofortbildfotografie so kam, wie es kam, die Radiowissen-Reporter Stefan Beuting erklärt es uns. Bitte recht freundlich.
Achtung.
Jörn Freitag, Chef vom Sofortbildshop in Berlin. Er will demonstrieren, wie so ein Motor klingt. Aber wenn du es ganz genau nimmst, dann ist das hier, also für das, was dir eigentlich so ein Sofortbild bietet, viel zu präzise.
Eine Farbverschiebung ist immer da. Polaroids waren eigentlich noch nie wirklich perfekt. Sehr einfach mit einer Polaroid-Kamera auch ein komplett weißes oder schwarzes Bild zu erzeugen.
Ein Sofortbild im Radio müsste in etwa so klingen.
Klick.
Das Sofortbild. 1947 erfunden und dann langsam bekannt geworden. Ein paar Jahre später hat dann fast jede Familie eine Kamera. Drücken. Wedeln. Fertig. Eigentlich toll. Eigentlich.
Es darf nicht zu dunkel, nicht zu hell sein, nicht zu warm, nicht zu kalt.
Sonst funktioniert die Chemie im Foto nicht richtig. Zusammenfassend, Sofortbilder sind fehleranfällig. Nicht farbecht und richtig teuer.
Mein ältester Polaroid-Film ist von 1969 und der hat damals 8,95 Mark gekostet für 8 kleine Visitenkarten, große Fotos. Das war für die Zeit schon wirklich viel Geld. Und auch in den 80er Jahren haben 10 Aufnahmen eher 20 Mark gekostet. Und das war da auch nicht wenig Geld.
Das zusammen hat dann auch dazu geführt, dass Polaroid 2001 insolvent ging. Alle sind zu dieser Zeit fasziniert von vielen Megapixeln, schnellen Prozessoren und großen Speicherkarten. Das gute Foto ist vor allem ein technisch gutes Foto.
Also ich denke schon, dass durch den Siegeszug der digitalen Fotografie Polaroid und Sofortbildkameras wirklich ein großes Problem bekommen haben, am Markt zu bestehen.
Klick.
Komisch, dass es Sofortbilder heute immer noch, ja oder gerade wieder gibt. Jörn Freitag hat dafür eine Erklärung. Und die reicht knapp 28 Jahre zurück.
An einem Samstagvormittag in einem Fotoladen in unserem niedersächsischen Ort.
Jörn, damals so circa 11, ist dort mit seinem Vater.
Wir stehen wirklich einfach nur vor dem Verkäufer, im Hintergrund quasi die Straßenszene und der Fotoladen.
Der Verkäufer drückt ab.
Der Effekt hat funktioniert, also es war so überzeugend, dass wir sie auf jeden Fall mitgenommen haben und seitdem damit eigentlich immer wieder Familienfeste, Haustiere und ähnliche Situationen festgehalten haben.
Von diesem Zeitpunkt an sind die Familienerinnerungen quadratisch, nie ganz farbecht und weiß gerahmt.
Beide etwas verdattert aufgrund der Sache, was da jetzt eigentlich gerade passiert und was da als Bild jetzt rauskommt.
Schießen, entwickeln, betrachten. Wenn normale Fotos den Moment festhalten, dann erzeugen Sofortbilder den Moment nochmal, binden eine echte Schleife in der Zeit.
Die Ergebnisse eines Polaroid-Films sind die ehrlichste Momentaufnahme, die es gibt.
Und ab sofort beginnen sich auch die Farben zu verändern. Das Verdattert-Gefühl ist ein starkes Gefühl.
Ich habe es wirklich in einem Album, was ich zum 18. Geburtstag von meinen Eltern bekommen habe, da steckt das quasi an der richtigen Stelle. Digital wäre es wahrscheinlich auf irgendeiner mobilen Festplatte im Archiv verschwunden.
Toll, dass Fotografie technisch immer ausgefeilter wird. Die Zooms größer und die Verschlusszeiten kürzer werden. Dumm nur, dass die ganzen 100212145 JPEGs irgendwo rumliegen, versteckt zwischen tausenden anderen digitalen Schwestern.
Also ich denke, die wenigsten Leute haben irgendwie einen Überblick davon, wie viele oder vor allen Dingen wo sie ihre ganzen Bilder mittlerweile speichern. Klar, es gibt nette Möglichkeiten, sowas irgendwie auf Servern in der Cloud zu speichern. Es gibt Möglichkeiten, Festplatten anzulegen, aber wer macht sich diese Mühe wirklich?
Sofortbilder sind technisch unperfekt und ich kann sie anfassen. Der Foto-Gegenentwurf zu unserer digitalen Zeit, wo eigentlich ja alles schneller und virtueller wird. Und weil sie Geld kosten, muss ich mich entscheiden, wann ich drücke.
So wie der Bildhauer seinen Stein braucht, braucht der Fotograf auch sein richtiges Foto eigentlich.
Und solange Bildbearbeitungsprogramme und Plattformen wie Instagram die Filter anbieten, um aus einem technisch perfekten Foto den Polaroid-Look herauszumanipulieren, solange werden auch die echten genutzt.
Wenn ich auf einer Hochzeit bin, werde ich wahrscheinlich meistens mit einer Polaroid-Kamera dastehen und während der gebuchte Digitalfotograf 2000 Fotos auf die CD presst, landen ja vielleicht 4 meiner 20 Fotos am Kühlschrank des Brautpaares und werden da auch bis in alle Ewigkeit zeigen, wie schön der Tag war.
Klick.
Die Frage ist nur, wie groß der Kühlschrank ist, ja, und wie viele Bilder man dann schießt und wie viel da mit dabei sind. Aber es ist einfach schießen, entwickeln, betrachten. Seit 70 Jahren gibt es Sofortbildkameras und wir halten auch fest, sie halten sich wacker gegen die Smartphone-Knipserei.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Gestern Abend habe ich angefangen. Gestern Abend nach der Sendung habe ich Chef's Table, die Saison 3 bei Netflix, angefangen zu schauen. Ihr kennt es vielleicht, dieses Programm, diese Serie, die so auf wahnsinnig artifizielle Art und Weise immer wieder neue Köchinnen und neue Köche vorstellen, die unter anderem auch Sterne-Restaurants haben. Es ist wahnsinnig ästhetisch gemacht. Es lohnt sich, glaube ich, überhaupt nicht für Netflix. Unglaublicher Aufwand. Aber fürs Image ist es natürlich eine große Sache. Und Nancy Silverton, diese Frau aus Los Angeles macht einfach, das konnte ich zumindest gestern vorstellen, unglaublich toll Pizza und unglaublich toll Brot. Da könnte man jetzt denken, die haben bestimmt da große Recherche. Und wahrscheinlich stecken da auch Leute dahinter, die sich sicher sind, ja, die Menschen, die wir porträtieren, die Köchinnen und die Köche, die können das und die sind auch renommiert. Da gibt es keinen Fehler. Dem Guide Michelin, der sowas auch auszeichnet, beziehungsweise Empfehlungen rausgibt, dem ist jetzt ein kleiner Fehler unterlaufen. Sebastian, was ist genau schiefgelaufen?
Tja, da haben die Autoren der neuen Ausgabe dem falschen Restaurant mit dem richtigen Namen ihren berühmten Stern verliehen. Denn der Stern sollte eigentlich an das Le Bourget à Oreille in Paris gehen, ist aber dann an den gleichnamigen Imbiss in der 70.000 Einwohnerstadt Bourges gegangen. Also mir ist schon klar, dass man nicht zu stark von den äußeren auf die inneren Werte schließen darf im Leben, aber der Imbiss in Bourges mit seinen blauen Plastikstühlen, den Strommasten, die über dem Außenbereich hängen und dem grauen Anbau sehen echt nicht nach Sterne-Gastro aus.
Ja gut, die haben sich bestimmt gefreut, wie Ulle da natürlich. Ist es erst nach einer Woche aufgefallen?
Ja, so sieht's aus. Das Problem ist, dass nicht nur der Name des Restaurants der gleiche ist, sondern sich wohl auch die Straßennamen sehr ähneln müssen. Vielleicht haben sich die falschen Besitzer des Sterns schon ein wenig über die Restaurantkritiker und Fernsehteams gewundert, die da bei ihnen aufgeschlagen sind. Aber bei so ein bisschen 5 Minuten Ruhm sagt man ja, möchte jeder im Leben. Ne? Da sagt man nicht immer direkt, ach sorry, das ist eine Verwechslung, das genießt man auch mal gerne. Die Handwerker und Bauarbeiter, die hier ihre eher deftige Hausmannskost verspeisen, die haben sich allerdings nicht abschrecken lassen durch das Medienaufgebot.
Ich würde als Chef dieser Imbisshütte Le Bourget à Oreille, ich würde das ausdrucken. Ich würde diesen Artikel oder diese Veröffentlichung vom Guide Michelin, würde alles tapezieren damit.
Der Sternekoch hat übrigens schon gesagt, wenn er da ist, geht er gerne mal einen Kaffee trinken und die Chefköchin des falschen Sternlands, die darf gerne mal zum Essen kommen beim Sternekoch.
Und ist eine total schöne Geschichte, ja, muss man auch sagen. Also wieder den Fame bekommen, die kleine Hütte.
Ja.
D-Radio Wissen. Wissensnachrichten.
Das eigene Auto abschaffen und lieber mit anderen eins teilen. Diese Grundidee des Carsharings soll Umwelt- und Straßenverkehr entlasten. Einige Fachleute meinen aber, inzwischen kann eher das Gegenteil passieren. Die Deutsche Umwelthilfe zum Beispiel kritisiert Carsharing-Dienste, die ihre Autos nicht an festen Stationen parken, sondern überall in der Stadt. Das führe dazu, dass immer mehr Leute sich schnell ein Auto mieten, statt zur Bushaltestelle zu gehen, um auf ein öffentliches Verkehrsmittel zu warten. Das habe statt weniger Autos mehr Motorverkehr zur Folge. Auch eine Hamburger Beratungsfirma hat Daten zur Nutzung erhoben und festgestellt, dass stationslose Dienste eher als neue Alternative zum Fahrrad genutzt werden. Sie spricht von Bequemlichkeitsmobilität. Das Bundesumweltamt will weiter untersuchen, ob Carsharing der Umwelt nutzt oder eher der Autoindustrie. Im letzten Jahr ist die Zahl der Nutzer jedenfalls um ein Drittel gestiegen, auf 1,7 Millionen Kunden in Deutschland. Das hast du sehr gut gemacht. So ein Lob in einer Gruppe aussprechen macht nicht nur dem Gelobten ein gutes Gefühl, es kann insbesondere den nicht gelobten Rest der Gruppe voranbringen. Das zeigt ein niederländisch-deutsches Experiment mit hunderten Wirtschaftsstudenten. Sie besuchten die Vorlesung Mikroökonomie und wurden für zusätzliche Lerngruppen aufgeteilt. Mitte des Semesters gab es dann die erste Klausur. Danach wurden die besten Studierenden in einigen Tutorien ausdrücklich gewürdigt. In anderen Tutorien wurden sie nicht mal erwähnt. Zum Semesterabschluss gab es eine weitere Klausur, die zeigte, die Gelobten hatten sich in ihren Leistungen vergleichsweise kaum gesteigert. Aber diejenigen, die mittelgut waren und vorher das Lob für andere mitbekommen hatten, steigerten ihre Leistung am meisten. Die Forscher erklären, eine verbale Anerkennung interpretiert die Gruppe als angestrebte Norm. Und das beeinflusst auch die eigene Leistung. Es ist eines der größten Probleme der Menschheitsgeschichte. Wie bekommt man den verdammten Ketchup aus der Flasche? Manche schütteln oder klopfen auf die Rückseite, andere kratzen die Tomatensoße mit einem Löffel raus. Ingenieure aus Boston haben eine Ketchupflasche entwickelt, aus der die Tomatensoße angeblich ganz problemlos und sanft herausgleitet. Die britische BBC berichtet, dass das Geheimnis der Flasche eine extrem glitschige Beschichtung ist. Die besteht aus einer speziellen Oberfläche und einer Flüssigkeit. Damit wird die Innenseite der Flasche überzogen. Die Flüssigkeit enthält dem Bericht zufolge natürliche Öle, sodass sie mitkonsumiert werden kann. Die Entwickler sagen, diese Oberfläche könne auch für andere Verpackungen benutzt werden, zum Beispiel für Zahnpastatuben oder Kleber.
Die Radio Wissen.
Es geht in die Türkei. Deniz Yücel ist deutsch-türkischer Journalist, ist aktuell Türkei-Korrespondent der Welt und sitzt seit Freitag in Untersuchungshaft in der Türkei, seit genau einer Woche also. Der Vorwurf, Deniz Yücel, sagen zumindest die türkischen Behörden, gehöre einer terroristischen Vereinigung an. Im Netz gibt's den Hashtag FreeDeniz. Es gibt Zuspruch für ihn und mehrere Politiker haben auch sich ins Zeug gelegt, unter anderem Angela Merkel und Martin Schulz. Wie erfolgreich die Bemühungen sind und wie es Deniz Yücel geht, darüber habe ich heute mit unserem Korrespondenten in Istanbul gesprochen, mit Christian Butgereit. Deniz Yücel sitzt also weiter in Haft. Was weiß man, wie es ihm geht?
Deniz Yücel ist ja noch nicht im Gefängnis, sondern in Polizeigewahrsam, also im Istanbuler Polizeihauptquartier. Dort zahlt er sich eine Zelle mit zwei anderen, die dort in Gewahrsam sitzen. Die Bedingungen sind jetzt nicht so toll. Es ist relativ spartanisch. Es gibt kein warmes Essen. Und das Schlimmste für Deniz, glaube ich, er darf dort nicht rauchen. Und Bücher, die er bekommen soll, die werden natürlich vorher genau angeschaut und da gibt es möglicherweise auch mal nicht das zu lesen, was man gerne möchte.
Der Vorwurf ist, Deniz Yücel hat über eine Hackerangriffe auf das E-Mail-Konto des türkischen Energieministers geschrieben und der Vorwurf eben, er gehört, also Deniz gehört zu dieser Vereinigung, zu dieser Hackervereinigung. Wie schwer wiegt dieser Vorwurf?
Naja, dieser Vorwurf, Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, der wiegt natürlich sehr, sehr schwer. Dieser selbe Vorwurf, der wird ja über viele Oppositionelle und Kritische im Moment auch ausgeteilt und natürlich gegen alle, die auch versucht haben, in der Türkei zu putschen, also den Staat letztendlich in eine andere Verfassung, in eine tiefe Krise zu stürzen. Das ist natürlich sehr massiv und man muss sagen, wenn ein Journalist darüber berichtet, dass es Hacker gibt, die eben das E-Mail-Konto beispielsweise des Energieministers geknackt haben, dann ist es natürlich eine Frage, ob das jetzt wirklich eine Mitgliedschaft in dieser Gruppe unbedingt hergeben muss. Aber da sind die türkischen Anklagevertreter im Moment einfach sehr radikal unterwegs. Von daher ist es ein schwerer Vorwurf und natürlich muss man das auch sehr, sehr ernst nehmen.
Weil die Ankläger sagen, wenn er darüber berichtet, dann hat er vielleicht Informationen, die nur ein Insider haben kann?
Ja, so gesehen schon oder möglicherweise hat er sogar einen Kontakt, er macht sich mit der Sache eigen. Ich glaube, das ist so der Geist, der dahinter steht. Das ist natürlich völliger Quatsch nach unserem Verständnis von Journalismus sowieso. Man kann gespannt sein, was die Staatsanwaltschaft an vermeintlichen Beweisen vorlegt. Man muss auch sagen, das, was Deniz da veröffentlicht hat, das war dann auch bei WikiLeaks zu lesen. Auch andere türkische Medien haben diese Informationen veröffentlicht. Also er ist da nicht der Einzige, der das ganz ins Rollen gebracht hat. Er hat natürlich in Deutschland Aufmerksamkeit auf dieses Thema gelenkt, aber man kann nicht sagen, er hat jetzt Geheimnisse verraten, die kein anderer wusste.
Jetzt setzen sich viele für Deniz Yücel ein im Internet und auch Politiker natürlich mit ihren Mitteln der Diplomatie. Wie bewertest du die Reaktion?
Es ist sicherlich richtig, da hinzugucken. Man muss ja auch sagen, es sind nicht nur deutsche Politiker wie Kanzlerin Merkel oder SPD-Kanzlerkandidat Schulz, die da jetzt eingegriffen haben, sondern auch der türkische Oppositionsführer Kemal Kılıçdaroğlu von der quasi sozialdemokratischen Partei hat gefordert, Yücel sofort freizulassen. Man muss mal sehen, was dabei rauskommt. Es ist natürlich wieder eine Krisenbaustelle zwischen Deutschland und der Türkei. Nach dem Fall Böhmermann wieder hier jemand, der als Journalist arbeitet und jetzt zwischen diese Mühlen geraten ist. Das Problem für Deniz Yücel ist einfach, dass er eben nicht nur deutscher, sondern auch türkischer Staatsbürger ist und die Türkei jetzt eben auch den Daumen drauf hat und der deutschen Diplomatie da offiziell die Hände ziemlich gebunden sind. Auch wenn es im Hintergrund bereits seit der Haftbefehl bekannt wurde, relativ intensive Gespräche zwischen den deutschen und den türkischen Behörden gibt, aber bisher offenbar ohne konkretes Ergebnis.
Lass uns bei der Lage bleiben. Wie schätzt du die ein, wenn Deniz Yücel, wie erwartet, spätestens nächste Woche einem Richter vorgeführt wird?
Ja, das hängt ganz davon ab, was die Türkei eigentlich will. Will sie jetzt ausländischen Journalisten auch einen Denkzettel verpassen? Man muss ja sagen, im Gegensatz zu unseren türkischen Kollegen haben wir hier es ja immer noch relativ gut. Wir laufen nicht unbedingt Gefahr, sofort verhaftet zu werden. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie uns rauswerfen. Bei Deniz Yücel ist es eben anders. Da hat man andere Möglichkeiten wegen des türkischen Passes. Das kann natürlich sein, dass das eine Warnung ist. Dann lässt man ihn wieder frei, weist ihn möglicherweise aus. So könnte es ausgehen. Möglicherweise wird ihm aber der Prozess gemacht. Dann wäre natürlich dieses Drohpotenzial, was dahinter steckt, noch etwas größer. Wir wissen nicht, was diplomatisch im Hintergrund schon gelaufen ist. Es gab Kontakte, das wissen wir schon. Aber möglicherweise hat sich da eine Lösung schon angebahnt. Wir werden es einfach nur abwarten können im Moment.
Deniz Yücel, deutsch-türkischer Journalist, schreibt unter anderem für die Welt, ist in Istanbul im Polizeigewahrsam seit gut einer Woche schon. Ihm werfen die türkischen Behörden vor, Mitglied einer Terrorvereinigung zu sein. Ungewiss, wie es für ihn in der Türkei weitergeht, sagt unser Korrespondent aus Istanbul, Christian Buttgereit.
D-Radio Wissen, Redaktionskonferenz.
Carsharing, à la Car2Go oder DriveNow, ist aller Laster Anfang. Wer einmal shared, ist morgen schon abhängig von der Autoindustrie. Heute wurden Zahlen veröffentlicht zum Carsharing in Deutschland. Anstieg der Kunden im vergangenen Jahr um 36%. Also satt, mehr als 1,7 Millionen nutzen diesen Service mittlerweile in Deutschland. Stefan Bratzel von der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach ist Autoexperte und sagt heute, Carsharing ist die Einstiegsdroge ins Autofahren. Ich habe mit ihm über dieses Zitat heute gesprochen und wollte von ihm wissen, welche Motive denn die Autohersteller da haben.
Das Motiv ist natürlich einerseits direkt mit dem Carsharing Geld zu verdienen. Das gelingt aber nur zum Teil. Ein weiteres Motiv ist sicherlich, dass man mit Carsharing-Autos wie bei Car2Go oder DriveNow Probefahrten anbietet mit Fahrzeugen. Und hinzu kommt, mit diesen Carsharing-Fahrzeugen, die sich überall in der Stadt befinden, macht man natürlich auch das Fahren und Leihen von Fahrzeugen sehr einfach und sehr bequem. Hm.
Verstehe ich Sie da richtig, Herr Bratzel, dass Sie sagen, lieber das Geld in die ÖPNV stecken als für neue Carsharing-Projekte?
Ja, in der Tat. Raum und Platz spielen in Städten eine gewichtige Rolle und die Zahl der Parkplätze ist begrenzt, die Straßeninfrastruktur ist begrenzt und das gibt eben auch bestimmten Verkehrsmitteln eher den Vorrang. Deswegen sind öffentliche Verkehrsmittel sicherlich in Städten das Rückgrat und müssen es auch bleiben und müssen auch gestärkt werden.
Sie sagen aber nicht, hätten wir keine Carsharing-Angebote, dann hätten wir viel mehr Autos im privaten Besitz?
So würde ich das nicht sehen. Ich glaube nicht, dass dadurch der Besitz dramatisch steigen würde. Ich glaube eher, dass es eben eine Ergänzung ist, dass auch viele, die vorher sozusagen nur den öffentlichen Verkehr genutzt haben, auch auf Carsharing-Auto ab und zu mal einsteigen. Ich glaube auch, dass der ein oder andere das als Einstiegsdroge nutzt und sozusagen später eben dann, wenn er sich leisten kann, auch ein Auto kauft. Aber es gibt auch Carsharing-Nutzer, die sicherlich ihr Fahrzeug abgeschafft haben wegen Carsharing. Also die Welt ist nicht eindimensional, sondern ja, vieldimensional.
Multifaktoriell.
Genau.
Haben wir den Begriff auch nochmal genannt. Ganz wichtig an dieser Stelle, Einstiegsdroge Carsharing. Den einen macht es vielleicht abhängig, der kauft sich vielleicht dann irgendwie ein neues Auto, weil er ein neues Auto Probe gefahren ist. Der andere nutzt es vielleicht einfach nur, weil es bequem und einfach ist und weil man kein eigenes Auto braucht. Das war die Redaktionskonferenz in der Dienstagsausgabe. Thilo Jahn gibt's morgen wieder. Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18.15 Uhr.
Mehr auf dradiowissen.de.